Wenn ich jetzt sage, ich strebe ein gesundes Leben an und ich jogge immer so ein bisschen für mich hin und ja, der Arzt hat jetzt gesagt, mein Blutdruck ist so ein bisschen hoch und ich nehme jetzt eine Tablette am Tag, aber das ist noch nicht so schlimm. Ist das noch gesundes Leben oder ist das schon knapp am Ziel vorbei?
Wer langfristig gesund und leistungsfähig bleiben will, sollte nicht nur an den nächsten Wettkampf denken, sondern auch an die Jahrzehnte danach. Denn auch als Läuferin wird man älter. Und wie gut wir dann noch laufen, hängt stark davon ab, was wir heute dafür tun. Genau darum geht's in dieser Folge. Wie trainieren wir mit Weitblick? Wie passen wir unser Training im Laufe unseres Lebens an? Und wie viel Disziplin braucht es für ein gesundes Leben? Darüber spreche ich, euer Host Elliot, mit Professor Dr. Thomas Wessinghager. In den 1980ern zählte er zu den besten Mittel- und Langstreckenläufern der Welt, war unter anderem Europameister über 5000 Meter, mehrfacher Olympiateilnehmer und 23-facher deutscher Meister. Sein Weltrekord auf 1500 Metern blieb 45 Jahre lang unangefochten und wurde erst im Juni 2025 erstmals gebrochen. Heute ist er Präventivmediziner, Professor für Gesundheitsförderung und teilt mit uns die wichtigsten Lektionen aus Laufkarriere, Medizinerleben und jahrzehntelanger Freude an Bewegung. In der Folge erwarten euch spannende Anekdoten und ein paar weise Ratschläge. Viel Spaß beim Hören. Hallo Thomas, willkommen hier bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir an diesem schönen Donnerstagmorgen?
Hallo Elliot, gut geht's mir.
Das freut mich.
Danke. Das Nordwetter ist sehr wechselhaft. Das könntest du möglicherweise auch sehen, weil mir vielleicht mal hier und da die Sonne ins Gesicht scheint. Ich sitze am Fenster. Ja. Aber nein, geht mir gut, alles prima.
Ja, super. Ja, hier ist tatsächlich in Berlin auch mal ein bisschen Sonnenschein. Das hatten wir jetzt die letzten Tage nicht. Es ist jetzt endlich wieder da. Ist auch nochmal schön, jetzt ein bisschen Sonne abzukriegen morgens. Dann ist man gleich motivierter.
Genau.
Ja. Mich interessiert jetzt natürlich erstmal, dadurch, dass ich mal hier einen ehemaligen Weltklasse-Athleten vor mir habe, wie heutzutage so dein Training aussieht. Möchtest du mal ein bisschen teilen, wie die Woche, so deine Sportwoche aussah? Hast du da irgendwelche, ja, läufst du noch oder ist das gar nicht mehr so im Fokus? Was ist so aktuell dein, ja, so dein Bewegungskonzept?
Das ist mein Bewegungskonzept. Wir werden sicherlich auch noch darauf zu sprechen kommen, ist prinzipiell so, dass ich 6-mal in der Woche Sport treibe.
Boah.
Und das heißt, ich gehe 2-mal laufen, so eine Dreiviertelstunde. Ich gehe 2-mal aufs Rad, knapp 2 Stunden. Und ich gehe 2-mal rudern.
Oh.
Auf einem Rudergerät zu Hause, nicht auf dem Nordostseekanal, obwohl der hier um die Ecke ist.
Ja.
Auf dem Rudergerät und das mache ich sehr intensiv. Das ist so ein Intervallprogramm, 30 mal 30 Sekunden und ist dann nach einer halben Stunde beendet.
Okay.
Da bin ich auch froh.
Ja, das glaube ich. Okay, das klingt ja sehr intensiv, ne?
Ja, und dann habe ich noch ein bisschen so Krafttraining dabei. Manchmal mit der Langhantel, manchmal mit so Kettlebells. Manchmal nutze ich einfach die Treppen hier im Haus, um irgendwas hochzuschleppen, eben Gewichte. Mhm. Weil das Krafttraining in meinem fortgeschrittenen Alter eben besonders wichtig ist.
Ja.
Aber das Rudern ist auch so eine Kraft-Ausdauer-Kombination und das ist für einen ehemaligen Läufer, glaube ich, sehr hilfreich. Denn nur Laufen allein ist aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig.
Ja. Ja, das ist ja auch eine wichtige Lektion, die ich auch schon lernen durfte in anderen Podcast-Folgen, dass eben das Krafttraining immer wichtiger wird im Alter und dass man dann irgendwann nicht mehr nur sich mit Laufen gesund hält, sage ich jetzt mal.
Ja, genau.
Ja, spannend. Wir haben ja schon angesprochen, Weltklasse-Läufer natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bist du ja auch Präventivmediziner und aus diesem Wissen wirst du ja wahrscheinlich auch sehr viel schöpfen für dich selber, natürlich auch um anderen Menschen Ratschläge zu geben, wie sie gesund bleiben. Mich interessiert natürlich, dadurch, dass so ein Profitraining nicht immer gesund ist, standen sich da so Läufer und Mediziner in der Vergangenheit auch manchmal im Weg? Also deine Perspektive ist da sicher interessant, weil du die beiden Seiten kennst.
Als ich meine aktive sportliche Karriere erlebt habe, da gab es überhaupt keine Konflikte. Es gab allenfalls zeitliche Überschneidungen, weil ich ja entweder studiert habe oder ich war im Krankenhaus tätig und ich musste trainieren und das musste ich irgendwie unter einen Hut bringen. das war eine Herausforderung, aber inhaltlich gar nicht. Ich habe als Sportler nur als Sportler gedacht und gehandelt. Und als Mediziner habe ich dann die andere Schublade aufgemacht. Mhm. Aber so irgendwelche Querverbindungen gab es eigentlich nicht. Als Sportler war ich rein empirisch unterwegs. Das, was ich selber an mir erfahren habe, ich habe ja viele Jahre lang diesen Sport getrieben und habe natürlich sehr viele Erfahrungen gehabt, wie sich einzelne Trainingsformen und Einheiten auf mich persönlich auswirken. Dann hatte ich den Kontakt mit der Weltklasse über 12, 13, 14 Jahre, hatte ich immer mit dem Besten der Welt zu tun, eigentlich sogar fast noch länger, ja, 15 Jahre, 1972 in München war ich ja schon dabei und 87 habe ich aufgehört. Das heißt, ich hatte sehr viel Feedback, weil wir uns sehr gut verstanden, weil das eine sehr kameradschaftliche Gruppe meist englisch sprechender Athleten war und daher bezog ich meine Informationen nicht aus dem Studium oder aus dem Gespräch mit Ärzten, weil die, Entschuldigung, alle keine Ahnung hatten, null Ahnung. Die wussten zwar, dass es dann irgendwann eine Laktatmessung gab, da war ich aber schon fast durch, nur wussten sie mit der Laktatmessung nichts anzufangen. Was das bedeutet, wusste man nicht. Ich erinnere mich an meine erste Pulsmessung während des Trainings. Da kam jemand und sagte, er wird eine Doktorarbeit schreiben und ob er mal meinen Puls beim Training messen könne. Und dann hat er mir einen relativ schweren Kasten hinten auf den Rücken gebunden und brauchte eine Strecke, wo er mit dem Auto hinter mir herfahren kann, weil die Reichweite des Senders nur, weiß ich nicht, 10, 15 Meter betrug. Und das ging zufällig da, wo ich gerade war, so an so einer Talsperre entlang. Das ging gut, aber ehe man längerfristige Pulswerte auswerten konnte, war ich schon fast durch mit meinem Training. Und letztlich war es auch egal. Was zählte, war die Leistung. Wir sind nur über die Leistung herangegangen. Also ich habe verschiedene Trainingsformen kennengelernt, den Dauerlauf und die Intervallprogramme und die wurden dann wieder unterteilt in extensiv und intensiv und Wiederholungsmethode, also sehr wenige Wiederholungen mit hoher Intensität. All das habe ich erfahren, erlernt, aber das hatte nichts mit meinen medizinischen Kenntnissen zu tun.
Spannend, auch da den Einblick zu bekommen in das Leben von jemandem, der quasi vor so dem typischen Pulsuhren trainiert hat. Ja. Ich glaube, das können sich jetzt ganz viele von unseren HörerInnen gar nicht vorstellen, weil wir natürlich mit unseren Armbanduhren da schon sehr, ja, sehr regelmäßig unterwegs sind.
Das kann ich vielleicht nochmal erläutern. Ja. Natürlich habe ich auch versucht, den Puls zu messen, aber nicht eben manuell. Ich komme also nach dem Lauf, sagen wir mal, eine Stunde im Wald zurück zum Ausgangspunkt, dann habe ich schnell den Puls gemessen auf der Uhr und nach einer gewissen Zeit habe ich es gelassen. Warum? Weil es im Prinzip nur drei Pulswerte gab, die ich messen konnte. Das war, wenn ich ganz langsam gelaufen bin, 138, also 10 Sekunden gemessen mal 6 sind dann 138, wenn es 28 Sekunden waren, 144 beim mittleren Dauerlauf und 150 beim schnellen Dauerlauf. Mhm. Das heißt also, dieses Multiplizieren einer kurzen Zeitspanne der Pulsschläge, die ich gemessen habe, führte immer zu den gleichen Resultaten. Und am Ende habe ich es gelassen, weil ich schon vorher wusste. Ich weiß ja, bin ich jetzt ruhig, mittel oder schnell gelaufen? Ja. Und viel mehr kam da nicht dabei raus. Und deshalb hat mir das überhaupt keine weiteren Informationen gebracht. Mhm. Diese Details heute, wo man also den Mittelwert eines Laufes über eine Stunde bekommt und der ist dann ganz genau und du siehst ganz genau, wenn du mal irgendwo an einer Kreuzung kurz stehen bleiben musstest, dann fällt der Puls runter und so weiter. Das hatten wir alles nicht.
Ja.
Aber ich behaupte auch, wir brauchten es nicht. Wir brauchten unsere Leistungsangaben und die waren sehr gut. Wir wussten immer, wie wir in Form waren, weil wir Standardtrainingseinheiten hatten. Die, von der ich am meisten berichte immer, eine von vielen, aber eine interessante war die typische Standardtrainingseinheit für den blöden Läufer. 10-mal eine Runde im Stadion in einer Minute oder knapp drunter mit einer oder zwei Minuten Pause. Das kann sich sogar ein Läufer merken. Und diese Trainingseinheit haben wir halt sehr, sehr oft durchgeführt und dann wusste man ganz genau, wenn ich also diese 10 Mal, sagen wir mit 2 Minuten Pause, in 58 laufe, dann bin ich schon ganz gut in Form. Wenn ich sie in 56 laufe, dann bin ich sehr gut in Form. Und wenn ab und zu noch ein 55er dabei ist, dann bin ich in Topform.
Ja.
Das war so ein Feedback, das war so genau, dass ich quasi meine Wettkampfresultate prognostizieren konnte anhand dieser Trainingsergebnisse. Und von denen gab es dann noch ein paar andere, 1000 Meter Intervalle oder später 2000, als ich mehr 5000 Meter gelaufen bin und so weiter. Und deshalb vermissten wir damals das, was wir gar noch nicht kannten, nicht, ja, sondern waren eigentlich mit den Ergebnissen, die wir hatten, sehr zufrieden. Natürlich wurden die dokumentiert und natürlich habe ich jedes Training sehr akribisch aufgeschrieben. Und dann konnte ich immer wieder nachschauen und sehen, als ich damals deutschen Rekord gelaufen bin, wie waren das vorher und so. Ja, das passte gut.
Ja, ja, spannend, aus da irgendwie Einblicke zu bekommen aus einer Zeit, in der man nicht so auf die Technik angewiesen war. Mich interessiert natürlich, hast du das dann irgendwann für dich entdeckt, sowas wie Pulsuhren oder so? Oder hattest du dann auch nicht so die Neugier, dich damit zu befassen, dadurch, dass es ja in der Vergangenheit auch wunderbar ohne funktioniert hat?
Ich habe die Pulsuhr, ja, ich benutze auch eine.
Mhm. Ja.
Und glaube ihr nicht hundertprozentig, weil sie eben nicht mit Brustgurt misst, das ist mir zu umständlich, stimmt, sondern am Handgelenk. Und ich schaue drauf, aber ich benutze sie nur retrospektiv, nicht prospektiv. Also ich gehe nicht los und sage, ich will jetzt bei Puls 137,5 laufen oder so, sondern ich laufe einfach und gucke hinterher, wie schnell war ich denn und was hat das für einen Puls angezeigt. Und eigentlich interessiert mich jetzt in meinem Alter natürlich nur noch, ob es irgendwelche gesundheitlichen Inhalte gibt, die vielleicht auffällig wären. Also anders formuliert, wenn der Puls 10 Schläge niedriger ist im Durchschnitt als vor einer Woche, dann muss ich aufmerksam werden. Und wenn er 10 Schläge höher ist, muss ich auch mir Gedanken machen, warum ist das so? Das ist alles.
Okay.
Und ich bin auch aus dieser Zeit heraus groß geworden. Ich habe 1971 war ich das erste Mal bei den Männern mit 19 Jahren und gleich Zweiter bei den deutschen Meisterschaften. Und da wurde ich dann wegen der Sporthilfeförderung 2-mal im Jahr in der Uniklinik, diesmal ich in Freiburg, andere in Köln, untersucht. Und das ging bis zum Ende meiner Karriere, also 17 Jahre lang, 2-mal im Jahr. Die Ergebnisse waren immer nur unter einem Aspekt zu sehen, nämlich, bist du gesund?
Ja.
Es war klar, die Sporthilfe konnte keinen Athleten fördern, der nicht gesund ist. Das wäre ja schrecklich.
Ja.
Und ab und zu wurde auch einer rausgefunden, der dann vielleicht einen unerkannten Herzfehler hatte.
Oh.
Aber es ging nur um Gesundheit. Es ging nicht um Trainingssteuerung.
Okay.
Trainingssteuerung war auf einem anderen Blatt. Und da habe ich dann John Walker oder Dave Moorcroft gefragt, meine Kollegen und Konkurrenten, und nicht den Arzt in der Uniklinik in Freiburg.
Verstehe, ja. Und irgendwann, als du dann diese zweijährlichen Untersuchungen nicht mehr hattest, musstest du das ja aber übernehmen mit dem Gesundheitstracking, ne? Deswegen bist du da wahrscheinlich auch so sensibilisiert.
Na, jetzt mache ich es anders. Jetzt habe ich ja erklärt, was ich tue.
Ja.
Und ich habe meine Daten, die beziehen sich aufs Laufen. Kann ich genau sagen, also für meine 8,5-Kilometer-Runde brauche ich dann üblicherweise 43 Minuten. Und wenn ich etwas ruhiger laufe, brauche ich 44. Und wenn ich mich sehr gut fühle, brauche ich 42. So. Das ist ein wichtiger Faktor. Und wenn ich auf meinem Rudergerät sitze und ich rudere 30 mal 30 Sekunden lang, dann kommt am Ende etwa 4850 Meter raus, die ich zurückgelegt habe. Und das sind meine Referenzwerte. Wenn ich nun plötzlich feststelle, dass ich mich zwar sehr anstrenge, aber ich rudere 150 Meter weniger, oder ich laufe plötzlich 50 Minuten für meine Runde, dann weiß ich, jetzt müsste ich nachschauen oder nachschauen lassen, da ist irgendwas im Busch. Da das aber nicht passiert, gehe ich auch nicht alle Nasen lang zur Präventivuntersuchung.
Klar.
Sondern ich habe mein Feedback und ich weiß, wie sich mein Körper fühlt. Und ich sage dann immer so rum, also wenn ich jetzt in einem 5-10er Schnitt mit 73 Jahren 8,5 Kilometer zurücklege, dann kann ich nicht krank sein.
Ja.
Sonst wird das nicht funktionieren.
Klar.
Ja. Und dieser Zusammenhang ist wichtig. Natürlich hat heute die Medizin auch eine Rolle und ich mache mir viel Gedanken darüber, aber ich sage es jetzt mal ganz drastisch, ich lasse nicht alle paar Monate einen in meinen Po gucken, ob da irgendwelche Polypen sind, weil ich weiß, wenn meine Verdauung regelmäßig ist, dann kann ich mich hundertprozentig darauf verlassen. Ich weiß ganz genau, wann ich zur Toilette muss. Und solange das der Fall ist, gehe ich davon aus, dass alles in Ordnung ist.
Ja.
Und in den bisherigen 73 Jahren war es so.
Ja, also gesunder Menschenverstand ist da ganz weit oben quasi bei der Präventivmedizin bei dir.
Genau. Und bei diesen Vorsorgeuntersuchungen ist ja immer die Frage, was passiert denn zwischendrin? Hm. Wenn ich jetzt, also ich habe so ein schreckliches Beispiel aus meiner früheren Zeit, als ich als ärztlicher Direktor in der Reha-Klinik Damp an der Ostsee tätig war und wir haben einen Lauf geschaffen, der ging von der Nordsee zur Ostsee, den gibt es heute noch, Lauf zwischen den Meeren, von Husum nach Damp an die Küste. Husum Hafen, Damp Strand. Und da half uns jemand mit Marketing und Internetauftritt und am Jahr danach war er tot. Oh. Und er war jemand, der regelmäßig zu so einer Vorsorgeuntersuchung ging, aber die Abstände, und die waren gar nicht mal so lang, ich glaube jedes halbe Jahr, die reichten nicht aus, um die Entwicklung eines Tumors so frühzeitig zu erkennen, dass er hätte erfolgreich behandelt werden können.
Oh.
Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Man lernt so jemanden kennen, man schätzt ihn, man arbeitet mit ihm zusammen und ein paar Monate später ist er nicht mehr da.
Ja.
Und dann habe ich mir eben viel darüber Gedanken gemacht, ist es sinnvoll? Wie oft hätte er denn hingehen müssen? Und man geht ja nicht alle zwei Monate zur Rektoskopie, um sich da untersuchen zu lassen. Und so ist es mit anderen Dingen auch. Und ich bin eben jemand, ich will das absolut nicht verallgemeinern, aber ich bin jemand, der sich auf sein, du hast gesagt, gesunder Menschenverstand, auf seine Einschätzung und sein Körpergefühl verlässt. Und bin damit bisher sehr gut gefahren.
Ja.
Ich lebe allerdings auch, das habe ich ja schon gerade angedeutet, so, dass man sagen könnte, der verhält sich sehr gesund.
Voll.
Also es gibt keine Exzesse. Ich habe niemals geraucht, ich trinke praktisch keinen Alkohol. Außer wenn wir uns jetzt demnächst mal treffen, dann abends in einer, im netten Restaurant sitzen, dann trinke ich ein halbes Glas Rotwein mit dir.
Ja.
Das ist aber auch alles.
Richtig.
Ich esse vergleichsweise gesund, denke ich, aber abwechslungsreich. Ich bin ja während meiner Karriere ein Konsument der guten deutschen Hausmannskost gewesen. Entweder hat meine Mutter gekocht, später meine Frau gekocht. Und das war nie ein Athleten-Diätprogramm, sondern es war eine normale Küche. Mit Fleisch, aber nicht zu viel, mit Gemüse, mit Obst und so weiter. Und das ist bis heute auch der Fall. Also da gibt es keine Besonderheiten und keine Geheimnisse, sondern einfach nur, ich würde mal sagen, die konsequente Umsetzung dessen, was wir als gesund kennen und schätzen.
Ja.
Wenn man in die Literatur schaut bezüglich der Ernährung, dann kommt am Ende wieder immer wieder das Gleiche heraus. Die Mittelmeerkost wird dann als das Optimum angesehen und propagiert. Nicht irgendeine Spezialdiät, keine Paleo-Diät oder sonstiges und auch nicht die von Fit for Fun oder wer diese sonst sich Brigitte ausgedacht hat, sondern die Mittelmeerkost. Und was das ist, das wissen wir ja. Und wenn wir es nicht wissen, gehen wir zum Italiener und essen dort einmal abends, dann wissen wir es wieder.
Ja.
Also das ist relativ einfach. Ich glaube, man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen.
Ja. Ja, und dass es irgendwie auch ohne Hexenwerk funktioniert, auch nach so einer langen, intensiven Laufkarriere, zeigt ja dein Beispiel. Deshalb wollen wir uns ja in dieser Folge so ein bisschen abgucken, was du da so richtig machst oder richtig gemacht hast in der Vergangenheit. Und lass uns da gerne mal reinstarten. Wenn du jetzt LäuferInnen sehen würdest, die vielleicht gerade in ihren 30ern, 35 oder so sind und sehr leistungsorientiert unterwegs sind, gibt es da irgendeine Sache, die dir zuerst einfällt, die du ihnen mitgeben würdest, die sie jetzt beachten sollten, damit sie auch mit 60 plus noch gesund laufen können? Fällt dir da irgendwie so eine Sache ein?
Nein, es fällt mir ein Begriff ein.
Hm?
Und ich würde sagen, immer das Training muss angemessen sein.
Hm?
Also ich habe früher mal gesagt und glaube es auch heute noch, dass die meisten Triathleten psychisch auffällig sind. wenn ich mit 35 in einem Job bin, ich hatte ja auch mit meinem Job, also war im Krankenhaus oder in einer Reha-Einrichtung mit 35, dann hatte ich 8 bis 10 Stunden zu tun. Und dann bin ich oftmals abends nach Hause gelaufen. Das bot sich an, das waren so 10 Kilometer, und dann hatte ich mein Tagespensum auch bezüglich des Sports erfüllt. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Triathlet, dann muss ich ja am Tag mindestens das Doppelte, vielleicht das Dreifache trainieren. Ich muss soziale Kontakte runterfahren. Ich muss am Wochenende größere Trainingspensen absolvieren, um allen 3 Sportarten gerecht zu werden. Und dann denke ich immer, das ist nicht immer angemessen. Ich glaube, angemessen heißt in diesem Zusammenhang ein Leben führen, in dem die Bewegung eine wichtige Rolle spielt, aber nicht alles andere dominiert und mich so stark einschränkt. Und ich glaube auch, dass zu viel des leistungsorientierten sportlichen Daseins in einem normalen Leben eben von Nachteil sein kann. Und deshalb sage ich angemessen, also angemessen, am Tag 1 Stunde zu laufen, ist sicherlich kein Problem, oder zu wechseln. Ich gehe eine halbe Stunde laufen und ich gehe noch 1 Stunde ins Fitnessstudio. Das ist sicherlich in Ordnung. So sehr anspruchsvolle Sportarten auf möglichst höchstem Leistungsniveau in Angriff zu nehmen, da wird es schwierig. Und ich würde den betreffenden Menschen immer sagen, tu nicht zu viel, sieh zu, dass die Regenerationszeit zwischen Beruf, Familie, Sport und so weiter auch noch ausreicht, und überfordere dich nicht.
Ja, ich meine, da sprichst du auf jeden Fall was Wichtiges an, dass natürlich das mit dem Rest des Alltags auch harmonieren muss. Ne? Genau. Jemand, der sonst vielleicht nicht arbeitet, keine Familie hat, kann dann vielleicht das Pensum eines Triathleten oder einer Triathletin leichter leisten. Aber wenn dann noch weitere Belastungen dazukommen, wird es schwierig.
Wird es schwierig, richtig.
Ja. Und würdest du sagen, dass das ab einem gewissen Alter dann immer schwieriger wird, quasi beides unter Sack und Tüten zu kriegen? Also ab vielleicht erst ab 40, oder nimmst du das auch schon früher als schwierig wahr?
Also es ist prinzipiell schwierig, aber es gibt natürlich immer Menschen, die das schaffen und die damit auch zufrieden sind. Und dann sage ich halt immer wieder nur, seht zu, dass ihr nicht zu viel von euch, von eurem Körper, von eurer Psyche verlangt. Weil es ja auch immer wieder Situationen gibt oder auch Beispiele gibt, wo das dann zu viel war und jemand vielleicht gezwungen ist, einfach längere Zeit Pause zu machen, weil es einfach nicht mehr ging. Und diese Situation bleibt gleich, nur die Rahmenbedingungen verschieben sich. Und wenn ich 40 bin, bin ich nicht mehr ganz so leistungsfähig wie mit 30. Und mit 50 und mit 60 und mit 70 geht es immer weiter zurück. Und dem muss ich Rechnung tragen. Das heißt mit anderen Worten, ich muss mich immer meinen Fähigkeiten, das bezieht sich auf die Leistung, bezieht sich aber auch auf die Regenerationsfähigkeit, entsprechend verhalten. Und ich muss mir Gedanken darüber machen, was mache ich denn sonst noch? Ich bin jetzt 73 und habe keine geregelte berufliche Tätigkeit mehr, die mich zum Beispiel dazu zwingt, morgens um 7.45 Uhr in der Klinik zu sein, weil um 8 Uhr Ärztebesprechung ist. Sondern ich kann meinen Tag relativ gut einteilen und danach kann ich mein Training dosieren. Und wenn ich aber einen anderen Tagesablauf habe, dann muss ich diese Belastungen auch mit einkalkulieren. Und eben mein Alter, diesen Weg, den müssen wir alle gehen, und diese Erkenntnis, die macht für uns allen nicht Halt. Und darum gucke ich nicht mehr in meine Trainingsbücher von 1976, weil mir dann schlecht wird, wie langsam ich jetzt unterwegs bin, verglichen mit damals. Beispiel Marathon. Als diese Marathon-Geschichte aufkam, so in den 70er und 80er Jahre, die Stadtmarathonläufe, Berlin bin ich ja zweimal ganz zu Anfang meine beiden ersten Läufe gelaufen, 1989 und 90. Da war ich sehr arrogant. Da sagten, oh, Marathon, das ist ja auch was Tolles und so. Und dann sagte ich, was ist Marathon, was Tolles? Also wenn du meinst, ich soll jetzt Marathon laufen, dann warte, ich ziehe mir gerade noch andere Schuhe an und dann laufe ich los. Nach vielen Jahren sehr umfangreichen Trainings, sehr intensiven Trainings, also ich habe sicherlich 12, 14 Jahre meines Lebens jede Woche mehr als 100 Kilometer gelaufen, manchmal auch mehr als 150, dann geht das. Und als ich war dann durch Zufall oder aufgrund anderer Konstellationen 25 Mal beim New York Marathon mit Gruppen ab 2000. Und ich merkte dann natürlich, dass die Leistungsfähigkeit nachließ. Ich konnte mich aber auch noch so ein bisschen darauf einstellen, mal ein bisschen mehr machen, dann war es wieder ein bisschen besser. Aber seit 3 Jahren habe ich das Gefühl, dass der ganze Marathonlauf für mich nicht mehr gut ist. Und da es sich so von der Konstellation Hotel und Start und so weiter Strecke ganz gut ergibt, bin ich jetzt die letzten 3 Jahre 26 Kilometer gelaufen. Finde ich immer noch gut,
ja,
reichlich. Aber jetzt kommt einfach das Alter und die Frage der Gesundheit ins Spiel. Und ich weiß, dass die letzten 10 Kilometer beim Marathon, gerade in meinem Alter, kein Spaß mehr sind. Und dann überlege ich, muss ich das haben, damit ich diese Medaille im Ziel bekomme und sagen kann, Finisher? Oder reicht es mir zu sagen, na, ich bin 26 Kilometer gelaufen, das ist für mich in meinem Alter ganz in Ordnung und auf den Rest verzichte ich, weil ich dann nicht hinterher 1,5 Wochen lang schmerzende Beine habe und keine Treppe runtergehen kann,
ja,
wegen des Muskelkaters und anderer Wehwehchen. So ist es gut, so tut mir nichts weh und so würde ich mich dann auch immer verhalten.
Ja.
Wir haben ja vorhin über das Training gesprochen und das ist auch einfach eine Konsequenz aus dem Alter heraus, dass man im zunehmenden Alter das Training mischen sollte und da würde ich auch mit 35 oder 40 schon beginnen und sagen, selbst wenn ich Ausdauersportler bin, sollte ich etwas für meine Kraft tun, je nach Typ auch vielleicht für meine Beweglichkeit, einfach um die verschiedenen Aspekte, die der Bewegungsapparat braucht, um gesund zu bleiben, auch in meinem Training vorrätig zu haben sozusagen.
Ja, also im Endeffekt nicht zu spät anfangen mit Krafttraining und dann vielleicht auch Mobility, du hast jetzt gesagt, je nach Typ, also zum Beispiel, wenn man eher einen steiferen Körperbau hat oder so, wäre das dann relevant für später?
Richtig. Es gibt viele Frauen, die sind sehr flexibel, ihnen fehlt oft dann die Kraft, die Stabilisierung insbesondere in der Körpermitte, um das Becken herum oder die untere Lendenwirbelsäule. Da würde ich dann den Aspekt eindeutig auf die Kraft legen. Und da kommt dann noch dazu, dass Krafttraining eine wunderbare Prophylaxe gegen die spätere Osteoporose ist. Eine Krankheit, unter der ja sehr viele Frauen in der Phase nach der Menopause leiden. Und bei den Männern ist es dann manchmal so, dass sie halt relativ viel Kraft haben, dass ihnen aber die Beweglichkeit abhanden kommt. Und das merkt man, wenn ihnen was hinfällt, dass sie dann Schwierigkeiten haben, sich zu bücken, das wieder aufzuheben. Da muss ich dann halt ein bisschen mehr auf die Beweglichkeit achten und schauen, dass ich die auf einem guten Niveau halte.
Ja, du hast ja jetzt gerade geteilt, dass Marathonlaufen quasi nichts mehr für dich ist, weil du einfach eine zu lange für dich Regenerationszeit danach, dass das mit sich zieht und dass du deswegen darauf verzichtest. Denkst du, dass man aber auch quasi mit 80 oder 90 noch gesund Marathon laufen kann in bestimmten Fällen oder ist das eher dann wirklich die Ausnahme?
Das ist die Ausnahme. Also Menschen, die mit 80 oder 90 noch Marathon laufen, gibt es, aber es sind Ausnahmen. Genetische Ausnahmen, aber auch sicherlich durch ihren Lebensstil dazu in der Lage, das noch zu leisten. Aber gesund ist das natürlich nicht.
Okay.
Also ich könnte auch noch den Marathon laufen, aber ich weiß, dass mein Körper dann hinterher mir sagen wird, das war zu viel.
Ja.
Und jetzt kommt der Mediziner ins Spiel. Und der sagt dann, ja, dann lasse ich es doch lieber. Ich verstehe sehr gut, also wenn ich bei 26 rausgehe, dann denke ich, ach scheiße, könnte. Momentan geht es ja noch ganz gut. Jetzt kommt erstmal die First Avenue, 8 Kilometer geradeaus. aber dann da hinten, dann vorm Central Park, da kommen dann die Steigen. Ach komm, lass es lieber.
Ja.
Also das geht nicht so ohne weiteres an mir vorbei. Ich verstehe das schon. Aber in meinem Fall ist es halt so, dass ich sage, alles hat seine Zeit. Und in meinem Leben habe ich 2 Jahrzehnte dieses Lebens dem Leistungssport gewidmet und habe versucht, alles daran auszurichten. Und das muss ich dann im 8. Lebensjahrzehnt nicht mehr unbedingt.
Ja.
Da bin ich zufrieden, wenn es mir gut geht, wenn ich gesund bin, wenn ich keine Probleme habe, keine Medikamente nehmen muss, keine Krankheit in irgendeiner Form habe und in der Lage bin, auch noch längere Strecken zu laufen. Und ob das nun 26 oder 42 Kilometer sind, das ist dann eigentlich nebensächlich.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich persönlich finde es auch ziemlich bewundernswert, bei Kilometer 26 dann eben konsequent auszusteigen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von unseren HörerInnen sich das einfach, ich weiß nicht, dass das mental nicht für sie klar gehen würde. Und man könnte ja auch sagen, ja, dann lauf doch nur den Halbmarathon. Aber dass du dir da so dein eigenes Ziel setzt und das durchziehst, zeugt ja auch schon irgendwie von Charakter, ne? Dass man das dann wirklich, dass man da so seine eigene Regel aufstellt und sich dran hält.
Ja. Also ich habe in meinem Leben erlebt manchmal, dass es auch anders sein kann. Ich hatte eine gute Bekannte, mit der bin ich, als ich in Bayern wohnte, hier und da auf den Berg gestiegen. Und dann konnte es auch mal sein, dass die Witterungsbedingungen so waren, dass Umkehren die sinnvolle Variante wäre. Und das war immer interessant. Ich sagte dann, komm, wir drehen um das.
Ja.
Das bringt heute nichts. Und sie sagt, nein, ich will da durch. Ich will da hoch.
Ja.
Also es ist sicherlich auch irgendwie eine Mentalitätsfrage.
Ja.
Kann ich nicht so richtig erklären, aber vielleicht ist es so, dass man sich als Leistungssportler auch daran gewöhnen muss, sich selbst angemessen einzuschätzen. Und es gibt Situationen, da merke ich, heute ist nicht mein Tag, heute kann ich machen, was ich will, ich werde nicht gewinnen.
Mhm.
Und es gibt andere Tage, an denen merke ich unterwegs, dass mein Selbstbewusstsein mit jedem Meter steigt.
Ja.
Und sich daran zu orientieren und zu sagen, also heute nicht oder bei diesem Wetter nicht und beim nächsten Mal können wir es ja dann wieder versuchen, das ist vielleicht auch so ein Lernprozess, der aus diesen vielen Ausnahmesituationen heraus entstanden ist, die man halt in den Wettkämpfen ständig immer wieder erlebt hat.
Ja.
Verschiedene Strecken, verschiedene Gegner, verschiedenes Niveau des Wettkampfes. Und man muss sich immer anpassen und man muss auch seine eigenen Ambitionen immer so ein bisschen an diesen Anlässen orientieren. Ich kann nicht immer in das Rennen gehen und jedes Mal davon ausgehen, ich gewinne.
Ja.
Dann werde ich mit meinen Niederlagen, die ja zwangsläufig dann einsetzen werden, irgendwann nicht mehr gut klarkommen. Sondern ich glaube, oder ich habe es zumindest so gemacht, dass es gut ist, wenn man sich selbst auch in Frage stellt und die eigenen Ambitionen ein bisschen relativiert.
Ja,
flexibel. Und ich persönlich war immer froh, wenn ich unter den ersten war, sagen wir mal ersten drei oder ersten vier, das war in Ordnung.
Ja.
Bei vier war ich manchmal sauer, weil ich lieber wenigstens Dritter auf dem Treppchen gewesen wäre. Ja. Aber das ist schon was anderes, als immer nur zu sagen, entweder ich gewinne oder das ganze Ding ist Mist.
Stimmt. Ich meine natürlich, unsere HörerInnen und ich werden nicht auf den Siegertreppchen wahrscheinlich stehen, außer vielleicht bei einem kleinen Volkslauf oder so. Aber trotzdem ist es ein guter Tipp, sich nicht so sehr an vielleicht auch eine vorgegebene Bestzeit oder so zu krallen, sondern mit einer gewissen Flexibilität in jedes neue Rennen, in jeden neuen Wettkampf und jeden neuen Lauf zu gehen, um dann eben eher realistisch zu bleiben. Und das wird ja auch, wie du schon angesprochen hast, im Alter immer wichtiger. Man wird nicht mehr die Leistungen vollbringen können, die man mit 20 oder mit 30 auch noch vollbringen konnte.
Genau.
Deshalb ist da Flexibilität wahrscheinlich ganz wichtig. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass sich die Regenerationszeit ja auch verändert. Vielleicht können wir darauf auch noch ein bisschen eingehen. Wie würdest du sagen, müssen wir unser Training oder wie muss ein Läufer oder eine Läuferin darauf reagieren, wenn im Alter langsam die Regenerationsfähigkeit sich, naja, verschmälert eigentlich, ne?
Ja, also es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Es gibt die eine Möglichkeit, dass ich die Intensität meines Trainings reduziere. Sagen wir mal, ich habe jetzt ja mein Beispiel genommen, ich nehme mir vor, 6-mal die Woche irgendein Training durchzuführen. Und dann kann ich es ja so machen, dass die Regenerationszeit bis zum nächsten Training ausreicht, 24 Stunden. In der Anfangsphase meiner sportlichen Karriere habe ich so rund 10 Jahre gebraucht, bis ich in der Lage war, 2-mal täglich zu trainieren. Da hat sich die Regenerationsfähigkeit positiv adaptiert, sodass sie immer besser wurde und ich immer mehr Trainingseinheiten in einem bestimmten Zeitraum unterbringen konnte. Also ich konnte dann eben 2-mal täglich trainieren. Jetzt habe ich entweder die Möglichkeit, langsamer zu laufen, oder die andere Möglichkeit ist, ich mache vielleicht 1 oder 2 Ruhetage mehr.
Ja.
Und aus meinen 6 sind jetzt eigentlich in meinem aktuellen Konzept 5,25 Trainingseinheiten pro Woche geworden. Und zwar sieht das so aus, ich trainiere viermal, 4 Tage hintereinander und mache dann einen Tag Pause. Dann wieder 4 Tage, mache dann einen Tag Pause. Das führt dann in Summe zu 5¼ Trainingseinheiten pro Woche, theoretisch. Das ist eine Konzession an die nachlassende Regenerationsfähigkeit. Und ich probiere jetzt aus, was ist besser? Und da komme ich zu einer sehr wichtigen Frage, die ich nicht beantworten kann, aber an der ich rumtüftle die ganze Zeit mit mir selbst als Versuchskaninchen. Was ist günstiger für mich? Wovon profitiere ich mehr, wenn ich intensiv trainiere und eher häufiger einen Ruhetag einschiebe oder wenn ich weniger intensiv trainiere und dann häufiger laufen kann oder Sport treiben kann? Und ich persönlich tendiere zu der ersten Variante. Mir fällt es immer schwer, allein langsam zu laufen. Mhm. Ich kann gut mit einer Gruppe, mit dir zum Beispiel, würden wir unterwegs erzählen und so, ja, und ich würde mich an dein Tempo anpassen. Das, oder du dich an meins, je nachdem. Genau. Das ist einfach, aber wenn ich alleine bin, ich habe das einfach so oft gelernt, dass ich immer so ein bisschen auf dem Gas gestanden habe.
Ja.
Ich habe mal so gesagt, das ist natürlich Quatsch, aber es war so in meinem Kopf drin, ich laufe immer 83% dessen, was ich kann. Also ich laufe nicht maximal, aber ich laufe schon in einem höheren Intensitätsbereich.
Ja.
Und der Intensitätsbereich musste früher natürlich immer weiter nach oben getrieben werden. Und heute schaue ich auch auf die Uhr, wie lange habe ich gebraucht, und ich schaue, welchen Schnitt bin ich gelaufen. Und ich weiß schon, wenn ich nachher laufen gehe, nach unserem Gespräch, dann wird das Gleiche wieder eintreten. Und wenn ich sage, heute laufe ich mal bewusst ruhig, dann geht das so 1 Kilometer oder 2. Aber dann unwillkürlich werde ich schneller und merke das schon wieder. Und bin dann immer auf den letzten 2, 3 Kilometern schon angestrengt.
Ja, kennt man.
Ja, und das ist eben mein Charakter sozusagen. Und da fahre ich vermutlich besser, wenn ich jetzt hier und da einen zusätzlichen Ruhetag einschiebe, als wenn ich mich ständig versuche zu bremsen und ganz langsam durch die Gegend zu joggen.
Ja.
Das liegt mir nicht so.
Hm. Ja, ist ja auch eine gute Alternative. Das ist dann wahrscheinlich sehr typabhängig, ne? Ob einem das besser tut, langsam zu laufen oder dafür weniger im Endeffekt.
Ja. Hm.
Okay, was würdest du sagen, gibt es sonst noch, wir haben ja eigentlich schon darüber gesprochen, dass sich dass du zum Beispiel wenig trinkst, dass du nicht rauchst, ne? Also so andere Stellschrauben hast im Alltag, die dir dann auch wichtig sind, um eben gesund zu bleiben. Was würdest du generell so der Allgemeinheit raten? Reicht da regelmäßiger Sport aus, um lange gesund zu bleiben, oder braucht es eben auch andere gute Routinen, die man integriert? Und falls ja, natürlich, welche hast du da so in petto?
Da ist die Frage, wofür? Wir haben ja ganz allgemeingültige Empfehlungen, zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation, die sich interessanterweise immer so ein bisschen ändern.
Ja.
Das kann ich auch nochmal aus meiner Perspektive sagen. Mhm. Mir wurde früher, wenn ich mit Sportmedizinern zu tun hatte, ja sehr oft gesagt, Herr Wessinghage, naja, Sie wissen ja, Sie laufen ja viel zu schnell. Also wenn Sie mal in mein Alter kommen, dann werden Sie auch mal ruhiger werden und so weiter. Und wir wissen ja, dass das gesundheitlich viel besser ist. Blablabla. So, die Weltgesundheitsorganisation hat früher gesagt, ruhiges Ausdauertraining. Dann hat sie gesagt, ruhiges Ausdauertraining, manchmal auch ein bisschen intensiver. Dann hat sie gesagt, entweder eine bestimmte Zeit ruhiges Ausdauertraining oder die Hälfte der Zeit intensives Ausdauertraining. Und jetzt sagt sie, entweder ruhiges oder intensives Ausdauertraining mit diesen beiden Implikationen, im mehr Zeit oder weniger Zeit investiert, plus Krafttraining pro Woche. Also die Weltgesundheitsorganisation ändert auch ihre Empfehlungen. Diese Empfehlungen beruhen auf der Zielsetzung gesundes Leben. So, jetzt fragen wir uns, was ist das? Und gibt es innerhalb dieses Begriffes gesundes Leben auch noch Abstufungen? Wenn ich jetzt sage, ich strebe gesundes Leben an und ich jogge immer so ein bisschen für mich hin und ja, der Arzt hat jetzt gesagt, mein Blutdruck ist so ein bisschen hoch und ich nehme jetzt eine Tablette am Tag, aber das ist noch nicht so schlimm. ist das noch gesundes Leben oder ist das schon knapp am Ziel vorbei? Darüber mache ich mir viel Gedanken, das probiere ich aus. Und ich persönlich glaube, dass wir die Intensität nicht aufgrund unseres Alters allein ad acta legen sollten, sondern ich persönlich probiere es jetzt auch aus, immer noch intensiv zu trainieren. Nicht so intensiv, wie ich es früher konnte, aber so, dass ich hinterher das Gefühl habe, das war anstrengend. Also mein Rudern ist immer anstrengend. Und mein Laufen ist auch meistens anstrengend. Und ganz bewusst mache ich das Radfahren so, dass ich dafür größeren Zeitraum aufwende, aber das ruhiger mache, um mich nicht nochmal sozusagen unter Leistungsdruck zu setzen. Aber diese Mischung erscheint mir zum jetzigen Zeitpunkt als die günstigste. Immer vorausgesetzt, dieser Mensch ist gesund und kann sich auch ein intensives Training leisten. Und jetzt kommt die Frage von vorhin, Routineuntersuchungen. Und da würde ich sagen, wenn jemand auch glaubt, er müsse im höheren Alter intensiv trainieren, auf einer regelmäßigen Basis, dann sollte er sich auch regelmäßig sportmedizinisch untersuchen lassen, vielleicht jedes Jahr oder alle 2 Jahre mal so ein Belastungs-EKG machen und Laborroutine. Das wäre, glaube ich, eine gute Kombination. Wenn ich die andere Variante wähle und so ein bisschen ruhig, entspannt dieses Training durchführe, also weniger als Konzeptprogramm, sondern mehr als Teil meines Lebens mit einer gewissen spielerischen Komponente dabei, dann werde ich vielleicht auch akzeptieren, dass ich hier und da ein bisschen nachbessern muss mit Medikamenten oder mit der Hilfe anderer.
Ja.
Und ich möchte das eben alles vermeiden. Ich
verstehe.
Hoffe, dass es ohne alles geht, ohne Therapie, ohne Physio, ohne Psycho sowieso, ohne Medikamente.
Ja.
Also es ist, glaube ich, das ist auch wiederum meine Erfahrung, im Leben so wie in vielen anderen Bereichen, was ich investiere, das bekomme ich zurück. Was ich investieren darf und kann, das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Aber am Ende wird es doch so sein, dass je mehr ich investiere, ich auch einen besseren Benefit habe.
Ja. Wahre Worte auf jeden Fall. Und das erinnert mich auch ein bisschen daran, in deinem Buch Lebenselixier Bewegung sprichst du ja auch häufiger mal von Disziplin, ne? Also das ist, scheint ja irgendwie auch was Wichtiges in deinem Leben gewesen zu sein und zu sein. Würdest du sagen, dass das jetzt auch immer noch dieselbe Rolle spielt?
Also heute ist sie mindestens so wichtig wie früher. Früher war es klar, ich hatte ja darauf hingewiesen, ich habe über 10 Jahre immer schrittweise eine Trainingseinheit pro Woche mehr investiert. Und es bedarf natürlich einer gewissen Disziplin, das umzusetzen. Mein Trainer sagte eben jetzt, neues Jahr, 1973, jetzt fangen wir an und du machst 2-mal die Woche morgens auch Training. Also 7+2. Okay, dann muss ich diszipliniert sein und das machen und dann geht es immer weiter. Und ich stelle dann fest in diesem Leben, dass die Leistungsfähigkeit auch immer weitergeht und meine Zeiten immer besser werden und meine Erfolge größer werden. So, jetzt bin ich über 70 und jetzt spreche ich mit Altersgenossen und ja, die sind dann oft in einem ruhigen Lebensmodus und machen so, was ihnen Spaß macht und da bin ich anders. Für mich ist die Disziplin genauso wichtig wie früher und wenn ich jetzt mir vorgenommen habe, zum Beispiel eben heute nach unserem Gespräch, ich gehe laufen, laufe meine Runde, und würde es nicht tun, dann wäre ich unzufrieden.
Ja.
Dann wäre ich mit mir selbst unzufrieden. Und um das zu vermeiden, halte ich mich an diese Vorgaben und versuche diszipliniert damit umzugehen. Wenn man so will, kann man sagen, das ist mein Blickwinkel auf das Leben. Ich habe eine Sportart betrieben, bei der Fleiß, anderes Wort für Disziplin, eine sehr entscheidende Rolle spielte. Ich habe hinterher in meinem Beruf gelernt, dass Fleiß wichtig ist. Ich war Klinikleiter an verschiedenen Orten und es war mir immer bewusst, dass ich Vorbild bin. Und wenn ich zu spät komme, dann kommen die Kollegen auch zu spät. Also bin ich pünktlich. Disziplin spielt da eine große Rolle, wenn man Erfolg haben will. Und für mich ist es heute immer noch genauso. Und ich kann nur raten, Menschen, die sich an solche Dinge heranwagen, wie zum Beispiel regelmäßigen Sport, dass sie das unter einem Disziplinaspekt auch sehen. Also ich halte nicht viel davon, mal so anzufangen, dann wieder aufzuhören und dann mal im Urlaub mal dreimal die Woche zu laufen und hinterher mal wieder 4 Wochen gar nicht, sondern ich würde immer sagen, versuche es in einem angemessenen Rahmen in dein Leben einzufügen. Sagen wir mal zuerst mal 2-mal die Woche, 20 Minuten, das erscheint überschaubar und möglich. Und dann kannst du sehen, wenn es dir gut geht, dass du es ganz vorsichtig, langsam, Schritt für Schritt steigerst. Zweitens, zur Disziplin gehört auch immer die Kontrolle. Das heißt, ich dokumentiere, was ich gemacht habe. Und ich habe die Möglichkeit, dann hinterher reinzugucken. Wenn es mir immer besser geht, ist das nicht so wichtig. Aber wenn es mir mal schlechter geht, dann ist es schon interessant zu schauen, was habe ich denn gemacht und was hat sich vielleicht gegenüber vorher verändert. Habe ich mehr gemacht? Habe ich weniger gemacht? Müsste ich was anders machen? Da stecken sehr viele Informationen drin, die ich dann, wenn erforderlich, abrufen kann. Und insofern die Disziplin auch jetzt in meinem Alter spielt immer noch eine ganz große Rolle.
Du hast ja gerade auch diese Selbstkontrolle angesprochen. Was ich so ein bisschen beobachte, manchmal schlägt das ja auch in die andere Richtung aus, dass Leute dann ja vielleicht ein bisschen übertriebene Selbstkontrolle ausüben und sehr viel tracken, also mehr als diszipliniert unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob das jemals ein Thema bei dir war oder ob du das auch schon bei Leuten um dich herum beobachtet hast, aber hast du da vielleicht Tipps, wie man die Balance findet dann aus notwendiger Disziplin und halt dieser übertriebenen Selbstkontrolle?
Ja, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich habe das erlebt. Ich habe mit Sportlern gesprochen in der Klinik, die vielleicht einen Unfall hatten, verletzt waren und so, und habe dann festgestellt, dass ich ihnen mit dieser Einstellung, die sozusagen alles in einer gewissen Balance sieht, nicht nahe kommen konnte, weil sie einfach diesen Sport als zu übermäßig wichtig in ihrem Leben angesehen haben. Also ich gebe ein Beispiel. Ich hatte eine Patientin, die hat einen Radmarathon in den Alpen mitgemacht mit, was weiß ich, wie viel tausend Höhenmetern und ich glaube 270 oder 290 Kilometer Gesamtdistanz. Und 20 Meter vor dem Ziel ist sie bewusstlos vom Fahrrad gefallen und hat sich 2 Brüche zugezogen. Das erste war, was ich sagte, da haben sie aber Glück gehabt, denn neben der Straße hätte ja auch eine Schlucht sein können. Es war ja in den Alpen. Und wenn sie da runtergefallen wären, dann wären sie jetzt nicht mehr hier. Zweitens habe ich ihr gesagt, 290 Kilometer war in diesem Fall offenbar zu viel. Wie wäre es, wenn sie sich auf Wettkämpfe beschränken würden, die vielleicht nur 200 Kilometer beinhalten. Dafür würde ja ihre Fähigkeit, oder hätte ihre Fähigkeit ausgereicht. Und damit hatte ich verloren. Es ging um diesen einen Wettkampf, der ist so wichtig und bei dem muss sie. Und sie war im Kopf schon wieder auf dem Rad, obwohl sie noch bei uns im Bett lag und die Frakturen noch nicht verheilt waren. Und da wird es sehr schwierig. Das hängt meines Erachtens damit zusammen, welche Bedeutung man dem Sport zuordnet im eigenen Leben. Für mich war nichts wichtiger als der Sport, zum Beispiel in der Phase vor 1984, meine 4. Olympischen Spiele wäre es gewesen, wo ich durch einen Sturz eine Fraktur in einem Fuß hatte. Das wurde aber nicht erkannt. Und ich versuchte mit allen Tricks noch fit zu werden oder fit zu bleiben, um da in Los Angeles teilnehmen zu können, was mir nicht gelang. Ich glaube, es war eine gute Erfahrung, denn hinterher wurde einfach das, was ich gemacht habe, relativiert. Es war einfach Blödsinn. Ich hätte auch sagen können, es geht halt nicht. Aber ich habe alles versucht und musste feststellen, in diesem Falle waren die Rahmenbedingungen so, dass ich einfach nicht teilnehmen konnte, obwohl ich mir das so schön ausgedacht hatte. Nochmal Olympische Spiele und dann kannst du dir dann mehr um die Medizin kümmern und so weiter. Gut, wurde nichts. Also man wird immer mal gezwungen, die eigene Perspektive zu relativieren und zu überlegen, ob das, was man tut, insgesamt für das eigene Leben auch sinnvoll und nützlich ist. Mhm. Und das bezieht sich auch auf diejenigen Athleten, die vielleicht des Guten ein bisschen zu viel tun. Ich habe das nicht bös gemeint, sondern eher so ein bisschen ironisch gemeint, auf den einen oder anderen einen Triathleten bezogen, der halt einen riesigen Trainingsaufwand in seinem Leben unterbringen muss. Und ich beziehe es auch auf andere Breitensportler, die eigentlich gar keine Breitensportler sind, sondern maximale Leistungen von sich erwarten, auch vielleicht in einem Alter, in dem sie die individuelle Leistungsfähigkeit und deren Gipfel schon weit überschritten haben und schon ja vielleicht im vierten oder fünften Lebensjahrzehnt sind. Aber das gibt es immer wieder, du hast es angesprochen und ich sehe es auch. Ich denke, dazu kann ich einfach nur sagen, versucht, alles im Blick zu halten, eure Gesundheit, körperlich, seelisch, geistig, euer Umfeld, die Familie, die Verwandten, die Freunde, euren Beruf und dann auch noch den Sport. Und alles muss in irgendeiner Form zusammenpassen. Wenn eins nicht passt, dann ist man in den anderen Bereichen auch unzufrieden. Hm. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass es an dem Sport liegt, sondern es liegt an der Einstellung, an der Perspektive, daran, was ich in diesem Sport erreichen will.
Ja.
Und das ist ein schwieriges Feld und es ist ein Feld, was nicht leichter wird, weil wir eben älter werden und wir uns von unserem Leistungszenit mit jedem Tag ein bisschen entfernen.
Ja, genau, ja. Wie du gerade gesagt hast, viele hadern ja auch eben dann mit dieser nachlassenden Leistung. Vielleicht willst du da auch mal persönlich teilen, wie das bei dir war. Fiel dir das jemals schwer zu akzeptieren, dass man irgendwann dann halt eben nicht mehr die Bestleistung von vor ein paar Jahrzehnten erreicht? Und falls ja, wie bist du denn damit umgegangen? Vielleicht hast du da ja auch nochmal so ein bisschen, Inspiration für die Leute, bei denen es auch jetzt so weit ist, wo es halt eben nicht bergauf geht, sondern irgendwann stagniert und dann halt auch bergab geht.
Ja, ich habe das mehrfach erlebt. Also eine Phase war natürlich die in der aktiven Karriere. 1982 war ich auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit, war aber auch schon fest im Krankenhaus tätig. Es war nicht so einfach und ich merkte dann so, 83 war nicht so gut wie 82. Nicht viel schlechter, aber so ein kleines bisschen. Dann habe ich versucht, für 84 nochmal Gas zu geben. Da kam die Verletzung dazwischen. Und 85 und 86 waren zwei Jahre, wo ich das Nachlassen deutlich spürte. Früher war es immer so, wenn ich zum Beispiel 5000 Meter gelaufen bin, eine lange Strecke, dann habe ich die ersten 7,5 Runden aufwärts gezählt, bis Kilometer 3 und dann waren noch 5 Runden zu laufen, die habe ich abwärts gezählt. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Und ich merkte, wie pro Runde mein subjektives Befinden immer besser wurde. Und ich freute mich immer auf die letzte Runde. Und als ich 85, 86 dann lief, dann ging das so langsam verloren. Also dieses Gefühl, mit seinem Endspurt alle anderen stehen lassen zu können, das verlor sich. Und dann wurde ich eben im Endspurt Dritter und nicht mehr Erster oder Zweiter. Und das war halt so der erste Schritt dahin, dass ich sagte, jetzt scheint es so weit zu sein, dass ich aufhören muss. Dann war ich natürlich hinterher im Beruf und habe nebenbei trainiert und dann hatte ich aber noch sehr viel Spielraum. Das heißt, ich bin diesen Marathon gelaufen, Berlin zweimal, dann später ab 2000 in New York und ich konnte eigentlich problemlos unter 3 Stunden laufen. Fand ich noch ganz gut, war ich zufrieden. Aber es ging immer weiter. Ich wohnte dann in den letzten Jahren am Tegernsee, hatte direkt einen Berg vor der Nase, also an meine Straße, an der das Haus liegt, führte in den Wald. Und meine typische Runde war 8 Kilometer, 4 Kilometer bergauf, 4 Kilometer bergab. Insgesamt 400 Höhenmeter. Also schon recht steil. Und da merkte ich dann nach und nach, dass es mir immer schwerer fiel. Und zum Schluss musste ich immer kämpfen, nicht zu gehen. Also früher bin ich da natürlich leichtfüßig hochgerannt und es, obwohl ich eben schon, weiß ich, 55 war, aber es ging gut. Und nach wurde es immer schlimmer. Und als ich dann eben kämpfen musste, diese Strecke laufend zurückzulegen, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Mhm. Genau, und dann, das sage ich jetzt ein bisschen ironisch, nicht ganz ernst gemeint, und dann habe ich überlegt, diese Berge sind eigentlich blöd für dich, wir ziehen jetzt nach Norddeutschland, da ist flach. Und da sind wir jetzt und es geht mir wieder viel besser. Ich komme mit dem flachen Laufen viel besser zurecht als mit dem Laufen an dem steilen Berg. Ja, insofern, was tut man? Man versucht aus einer Situation, die letztlich mehr oder weniger unumkehrbar ist, das Beste zu machen und sich einen vernünftigen Kompromiss zu suchen. Also ich habe nicht aufgehört zu laufen, sondern ich laufe jetzt im Flachen und merke, dass ich da auch wieder ein bisschen an Leistungsfähigkeit gewinne, also mein durchschnittliches Lauftempo hat wieder zugelegt und stelle fest, für mich in diesem Alter ist das besser, als steile Berge hinaufzurennen. Ja. Oder das zu versuchen. Ja. Wir müssen immer so eine Balance finden zwischen dem, was wir leisten können, was wir vielleicht leisten möchten, was die Verhältnisse hergeben. Und letztlich geht es darum, dass wir am Ende mit dem zufrieden sind, was wir tun.
Ja.
Und das muss man mit sich selbst ausmachen. Ich glaube, dass wir einfach im Leben zwangsläufig lernen, unsere Ambitionen zu relativieren. Aber wir sollten auch lernen, damit geschickt umzugehen und nicht einfach zu sagen, na, das geht nicht mehr, dann habe ich es halt gelassen.
Ja.
Es gibt eine ganze Menge Leute, die laufen nicht mehr und sagen, ich fahre jetzt nur Fahrrad. Ist auch eine Art Rückzug. Ich persönlich sage mir, wenn ich noch laufen will, dann brauche ich ausreichend Kraft. Darum mache ich Krafttraining, damit ich auch mit 73 noch schmerzfrei längere Strecken bewältigen kann. Das ist so eine Typsache.
Ja.
Der eine ist vielleicht damit zufrieden, sich zurückzuziehen und was anderes zu machen. Der andere versucht, gegenzuhalten oder eine Mischung aus beidem.
Ja, ja, ich finde, das hast du schön beschrieben, dass vielleicht der Tipp einfach dann da ist, schon dran zu bleiben bei dem, was einem wichtig ist, aber sich dann eben nicht zu quälen, ne? Sobald es dann umschlägt in ein, ich habe eigentlich keine Freude mehr daran, ist man ja auch demotiviert, diese Routine dann auch aufrecht zu erhalten.
Korrekt, ganz genau.
Ja, mich hat noch interessiert, so wenn du jetzt so retrospektiv dann natürlich auch auf deine Leistungen guckst, hast du da dann eigentlich manchmal auch so negative Gefühle oder rein positive? Weil es ist jetzt nicht so lange her, ein paar Monate ist es her, dass ja auch Robert Farken deinen 45 Jahre alten Weltrekord gebrochen hat. Also das ist ganz frisch. Hat das dann in dir irgendwas Negatives ausgelöst oder bist du, weil das eben auch schon länger her ist, da so neutral drüber oder auch so abgeklärt damit, dass du da jetzt wirklich eher nichts Negatives daran siehst?
Nein. Also emotional ist natürlich so, dass man sich freut, wenn so ein Rekord lange steht.
Ja.
Aber da hatte ich ja nun wirklich lange Zeit genug, mich darüber zu freuen. Ja. Und andererseits ist es ja so, dass irgendwann immer jeder Rekord gebrochen wird. Und insofern war es, würde ich sagen, an der Zeit.
Ja.
Wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich viel erreicht, manches nicht. Ich würde sagen, das ist so im Leben. Mit den Olympischen Spielen hat jemand ein bisschen Pech oder war zu blöd. Aber insgesamt habe ich dem Sport unendlich viel zu verdanken. Und insgesamt wäre ich extrem undankbar, würde ich nicht mit meiner sportlichen Karriere rückblickend zufrieden sein.
Ja.
Sie hat mir so viel geholfen, auch später in meinem Beruf. Ich wurde immer angesehen als jemand, der zuverlässig ist, fleißig ist, diszipliniert und der sich reinkniet. Das war die Attribute, die man dem Sportler Wessinghage so zuordnete. Und insofern habe ich auch indirekt von dem Sport profitiert und die Leute wussten gar nicht mehr, was ich früher erreicht habe. Ich hatte mal so eine nette Patientin, die sagte, Herr Doktor, Sie waren doch der Sportler. Ich weiß gar nicht, wann haben Sie noch die Goldmedaille gewonnen? Ich habe gesagt, ach, wissen Sie, das war bei den Olympischen Spielen in Lissabon 1973. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder genau. Ich glaube, das habe ich im Fernsehen gesehen. Es kommt am Ende dann nicht mehr so auf den einzelnen Erfolg an,
ja,
sondern es bleibt so eine eine undefinierbare Wolke der Erinnerung und dann wird etwas zugeordnet und dann weiß man, der hat früher mal Sport getrieben und war relativ erfolgreich, gut, Ende aus.
Ja.
Also insofern, ich bin sehr zufrieden. Ich bin vor allem zufrieden damit, dass mir der Sport Einblicke in meinen Organismus, in seine Funktionsweise gegeben hat und mir geholfen hat, bis jetzt gesund zu bleiben, leistungsfähig zu bleiben, relativ natürlich zu meinem Alter. Und ich habe im Sport unendlich viel zu verdanken. Und da kann ich sehr gut verschmerzen, dass das eine oder andere Rennen nicht so gelaufen ist, wie ich es gerne gehabt hätte.
Ja, ja, und wie du gesagt hast, das gehört ja auch dazu. Die Rückschläge machen einen ja manchmal auch stärker, weil man dann
ganz
lernt,
genau,
damit umzugehen. Ja,
ja,
genau.
Man muss damit umgehen, man muss es lernen. Und ich war nie der Überflieger. Also ja, es gab schon in der Jugend Hinweise, dass da eines drinstecken würde. Aber es gab auch immer welche, die mindestens genauso gut waren oder besser. Und ich glaube, aus diesen Erfahrungen lernt man sehr viel, vielleicht noch mehr, als würde man immer alles gewinnen. Und ich glaube, auch für mein Leben war es nicht schlecht.
Ja.
Sport ist eben beides. Es ist die Notwendigkeit, mit Erfolgen vernünftig umzugehen, und es ist die andere Notwendigkeit, Niederlagen zu verarbeiten und daraus auch etwas Positives zu ziehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit in anderen Bereichen des Lebens nur schwer zu erreichen. Darum hoffe ich, dass der Sport weiterhin in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt und dass die Menschen Sport treiben möchten.
Ja.
Ich rede nicht so sehr vor der Förderung, das ist aus meiner Sicht nicht so entscheidend, sondern es ist mehr, dass die Menschen es auch wollen, dass die Kinder Lust haben, Sport zu treiben und mal ein guter Sportler zu werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns, für unsere Gesellschaft und für den Einzelnen.
Absolut, ja. Das ist ja auch was uns sehr am Herzen liegt bei Achilles Running, irgendwie den Spaß und die Lust natürlich auch Sport zu fördern, natürlich auch am Laufen dann dran zu bleiben. Deshalb, ich glaube, diese Folge wird die Leute auf jeden Fall auch motivieren, da langfristig dran zu bleiben. Aber vielleicht, wenn du doch noch irgendwie einen Rat hättest, den du jetzt einer 30-jährigen Läuferin oder einem 30-jährigen Läufer geben wollen würdest, um eben langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben. Hast du da noch irgendwas, was du an die Leute richten möchtest, irgendwelche Worte?
Ja, das Wichtigste ist, dass sie sich selbst kennenlernen, dass sie ihren Organismus kennenlernen, dass sie sorgfältig darauf achten, wie der Organismus reagiert, dass sie verschiedene Trainingsformen ausprobieren, die Reaktionen des Organismus erkennen, dokumentieren. Vielleicht muss man es 15, 20 Mal ausprobieren, bis man es weiß, aber ausprobieren und daraus dann den eigenen Weg finden. Das ist letztlich, finde ich, das Entscheidende, das für jeden Einzelnen selbst zu finden. Das können nicht andere machen. Das kann nicht jemand von außen stehend sagen, der macht jetzt 17 Laboruntersuchungen und weiß dann, worum es geht. Nein, ich muss selber wissen, wie es für mich richtig ist, wo ich stehe, wohin ich will. Ich muss meine Fähigkeiten, auch meine potenziellen Fähigkeiten mit meinen Ambitionen korrelieren und sagen, es ist schlecht, wenn ich zu viel Ehrgeiz habe, es ist schlecht, wenn ich zu wenig Ehrgeiz habe. Dieser Weg, den jeder Sportler eigentlich geht, mehr oder weniger erfolgreich, der ist das Entscheidende. Und das kann man auch mit 30 machen oder mit 40, wenn man an Wettkämpfen teilnehmen möchte. Idealerweise macht man es in der Kindheit und Jugend. Die prägende Zeit, so um die Pubertät herum und die paar Jahre danach, die sind, glaube ich, für unsere Entwicklung in dieser Hinsicht sehr wichtig. Wenn jemand erst spät damit anfängt, sagen wir mal im vierten Lebensjahrzehnt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwerer, das herauszufinden. Aber es geht auch.
Ja.
Und nochmal, am besten ist es, wenn ich dann auch viel dokumentiere und mir Informationen gebe, anhand derer ich dann meine Selbsteinschätzung weiterentwickeln kann. Und nicht an Wundermittel glauben. Wundermittel, die irgendwo im Netz angeboten werden oder von denen einer behauptet, das sei das Wundermittel und das funktioniert bei jedem und so weiter. Da wäre ich sehr kritisch und zurückhaltend. Das Wundermittel bin ich.
Ja.
Ein wunderbarer Organismus, der so unendlich viel kann, so unendlich viele Informationen bereitstellt. Ich muss sie nur wahrnehmen, ich muss sie lesen können. Und da wir heute uns mit unserem Körper ja in der modernen Berufswelt weniger beschäftigen, als das früher der Fall war, als wir körperlich tätig sein mussten, ist der Weg zu dem Organismus ein bisschen weiter. Und der Sport ist eine wunderbare Hilfe dabei, ihn kennenzulernen und damit auch schon die Weichen für ein gesundes Alter zu stellen.
Ja, na, das war doch ein tolles und auch sehr optimistisches Fazit. Ich glaube, das lässt uns alle jetzt besser fühlen. Thomas, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ich bin mir sicher, unsere HörerInnen konnten sich damit Sicherheit einige Denkanstöße mitnehmen. Vielleicht auch ein bisschen inspiriert gehen sie jetzt in den Tag. Deshalb danke für deine Zeit, ne? Und die schönen Worte.
Elliot, dir vielen Dank. Du warst ein hervorragender Gesprächspartner.
Dankeschön.
Ich kann mir keinen besseren denken.
Danke ich dir.
Mit sehr viel Sensibilität deine Fragen gestellt, lange zugehört, nicht unterbrochen und so. Also dafür danke ich dir sehr.
Dankeschön. Danke. Schönes Feedback, sehr schön. Für all diejenigen, die jetzt noch mehr von dir hören oder eher lesen wollen, du hast ja auch ganz frisch ein Buch veröffentlicht, was ich vorhin schon angesprochen habe. Lebenselixierbewegung heißt das. Erzähl uns doch gerne auch nochmal, worum es da geht und wo man das finden kann. Das müsste ja jetzt ganz frisch raus sein.
Ja, ich denke, es ist in allen größeren Buchhandlungen zu finden. Ansonsten kann man es auch bestellen. Der Verlag sitzt in Paderborn, Bonifatius Verlag, ein Verlag aus dem kirchlichen Umfeld. Aber es ist kein theologisches Buch, ja, sondern es ist ein Buch, da geht es so ein bisschen über mich, über meinen Werdegang und immer auch um Fragen, was man an allgemein verbindlichen oder allgemein interessierenden Konsequenzen Schlussfolgerung daraus ziehen kann, was in den verschiedenen Phasen meiner Karriere oder meines Lebens passiert ist und wie ich darauf reagiert habe. Und natürlich sind auch immer gesundheitsbezogene Empfehlungen dabei, beziehungsweise auch sportliche Empfehlungen, wie gehe ich mit der einen oder anderen Frage um. Und ja, wenn es jemand interessiert, würde ich mich freuen. Die Zeit, die ich investiert habe in den Leistungssport, eben 20 Jahre, zwei Jahrzehnte, war sehr intensiv, war sehr lange. Und ich glaube, in Verbindung mit dem medizinischen Hintergrund sind da ein paar Hinweise drin, die vielleicht auch den einen oder anderen Breitensportler interessieren können.
Ja, ja, also für mich war es auf jeden Fall schöner Lesestoff. Ich hatte ja schon die Möglichkeit, reinzulesen und auch fast alles durchzulesen, genau. Deshalb, ich packe euch, liebe HörerInnen, den Link zu dem Buch natürlich wie immer in die Shownotes und damit bedanke ich mich auch bei euch fürs Lauschen bis ganz zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann show some love, indem ihr uns, ja, indem ihr unseren Podcast abonniert, indem ihr teilt, kommentiert und so weiter. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann erreicht ihr uns auch in den Kommentaren oder auf Instagram unter achilles.running und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.